Willkommen zum Podcast Wissen erinnern. Mein Name ist Frank Schweitzer. Auch in dieser Folge setzen wir unseren Weg zur Weisheit fort. In der letzten Woche ging es um Sokrates, den weisesten aller Griechen, wenn man der Überlieferung Glauben schenkt. Sokrates war der Lehrer Platons, der im 4. Jahrhundert vor Christus in Athen lebte. Mit seiner Methode des philosophischen Dialogs hat er seinen Mitbürgern ihr Unwissen vor Augen geführt. Die Athener haben sich darüber nicht gefreut. Sokrates wurde wegen Missachtung der Götter und Verblendung der Jugend angeklagt. Ein Volksgericht von 500 Bürgern hat ihn schließlich mit einer Mehrheitsentscheidung zum Tode verurteilt. Die weise Art, mit der Sokrates dieses Urteil akzeptierte und selbst vollstreckte, hat wesentlich zu seinem späteren Ruhm beigetragen. Sokrates machte während des Gerichtsprozesses keineswegs einen Rückzieher. Vielmehr wandte er auch in dieser gefahrenvollen Situation seine dialektische Methode an, um dem Ankläger selbst vorzuwerfen, dass er keine Ahnung hätte. Er machte auch keinen Versuch, die Geschworenen günstig zu stimmen. In Platons Dialog Kriton reflektiert Sokrates kurz vor seinem Tod über sein Todesurteil. Die Details lasse ich mal beiseite. Für uns ist bemerkenswert, mit welchem Nachdruck Sokrates Recht und Gesetz in den Mittelpunkt rückt, die man in jedem Fall zu respektieren hätte. Deshalb lehnt er auch die Möglichkeit zur Flucht ab. Was aber tut man, wenn die Gesetze ungerecht sind? Das ist eine Frage, die bis in unsere Zeit hinein nichts an Relevanz eingebüßt hat. Sokrates antwortet, schlechte Gesetze muss man ändern und nicht einfach brechen. Verbesserungsvorschläge könne man in der Volksversammlung zur Diskussion stellen, um seine Mitbürger mit guten Argumenten zu überzeugen. Und was tut man, wenn nicht die Gesetze, sondern die Richter ungerecht sind? Auch diese Frage ist bis heute relevant geblieben. Hier setzt Sokrates ein starkes ethisches Ausrufungszeichen. Für ihn ist es keine Tugend, um jeden Preis dem Todesurteil zu entgehen. Das sei unwürdig. Die ungerechten Richter würden von ihrer Niedertracht eingeholt werden. Durch ihr ungerechtes Urteil hätten sie sich versündigt und müssten dann mit dieser Last leben. Ihre unsterbliche Seele, an die Sokrates offensichtlich glaubt, würde auf diese Weise so schwer geschädigt, dass sich auch für sie ein Weiterleben nicht lohnt. Dann ist ja alles klar. Die Demokratie stellt sicher, dass Gesetze ständig verbessert und die besseren Argumente auch von der Mehrheit akzeptiert werden. Und die Erziehung der Jugend zu Tugend und Gerechtigkeit bewirkt, dass keine niederträchtigen Urteile mehr gefällt werden. Diesen sokratischen Optimismus teilen wir heute nicht mehr, wie ich schon in der letzten Folge ausgeführt habe. Uns stört zum einen die Naivität des Glaubens an das Gute, das sich schon irgendwie durchsetzen wird, wenn man nur alles richtig macht. Zum anderen stört uns die überhebliche Auffassung, dass wir auch in der Lage sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Schließlich sei ja das Gute das Gegenteil des Bösen.
Gern wird auch Wilhelm Busch zitiert: Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, was man lässt. Aus dieser infantilen Überzeugung erwächst dann die Vorstellung, wenn wir nur genügend Gesetze schaffen, dann könnten wir jeden Missbrauch, jeden Betrug, jede Verleumdung bestrafen und sie damit aus der Welt bringen. Dahinter steckt ein Optimierungswahn, der einer evolutionären Dynamik gar nicht gerecht wird. Soziale und ökonomische Systeme reagieren fortlaufend auf alle positiven und negativen Veränderungen. Sie sind im weitesten Sinne kreativ, auch im Erfinden von neuen Straftaten. Deshalb sind Gesetze prinzipiell nie ausreichend, um alle möglichen Verfehlungen abzudecken. Im Gegenteil, sie können ausgenutzt werden, um bestimmte Straftaten überhaupt erst zu begehen. Ganz nach dem Motto, was nicht ausdrücklich verboten wird, ist erlaubt. Bei Laozi heißt es im 57. Kapitel lapidar, je mehr Gesetze, umso mehr Räuber und Diebe. Wer solche unbeabsichtigten Konsequenzen von vornherein mit bedenken kann, den dürfen wir mit Recht als Weisen bezeichnen. Aber ein solches Verständnis ist selten und es verschwindet immer mehr. Lieber rufen wir nach einem starken Staat, der für Gerechtigkeit sorgen soll. Solche Vorschläge habe ich in Anlehnung an den Psychotherapeuten Paul Watzlawick als Lösungen erster Art bezeichnet. Die funktionieren nach dem Prinzip mehr desselben. Draußen wird es kalt, also drehen wir die Heizung auf. Es wird noch kälter, also drehen wir die Heizung noch mehr auf. Es gibt viele Probleme, die sich auf diese Art lösen lassen, ohne dass wir unsere Box verlassen müssen. Aber es gibt genauso viele Probleme, die wir damit nicht in den Griff bekommen. Von der Regulierung der künstlichen Intelligenz bis hin zur politischen Polarisierung. Dafür benötigen wir Lösungen zweiter Art und die finden wir nur, indem wir unsere Box verlassen. Indem wir eine Entscheidung treffen, die in keinem Gesetz vorgeschrieben war. Indem wir den gordischen Knoten nicht mühsam auseinanderklauben, sondern ihn einfach mit dem Schwert durchteilen, so wie es von Alexander dem Großen berichtet wird. Die Lösungen zweiter Art sind die Lösungen der Weisen. Und ich erlaube mir, sie anhand von einigen literarischen Beispielen zu illustrieren. Über die sprichwörtliche Weisheit des König Salomo haben wir schon gesprochen. Diese Weisheit zeigt sich, der Überlieferung nach, auch in seiner Rechtsprechung. Wir kennen heute noch den Begriff des salomonischen Urteils, das in einer festgefahrenen Situation den Konflikt löst, indem es eben nicht auf Paragraphen und Gesetzbücher verweist. Im Buch der Könige wird berichtet, wie Salomo den Streit von zwei Frauen schlichtete, die beide behaupteten, die wahre Mutter eines Kindes zu sein. Salomo zog sein Schwert und schlug vor, das Kind in zwei gleiche Hälften zu teilen, damit jede Frau zufrieden wäre. Im Buch der Könige sagt die eine Frau, Herr, gebt ihr das lebende Kind und tötet es nicht. Doch die andere rief, es soll weder mir noch dir gehören, zerteilt es. Damit wurde klar, wer die wahre Mutter war. Diese Geschichte wurde in China im 13. Jahrhundert zu einem Theaterstück, der Kreidekreis. Bertolt Brecht hat dann daraus sein Theaterstück Der kaukasische Kreidekreis gemacht, bei dem es vor allem um eine Demonstration seines dialektischen Zweifels geht. Und es gibt von Brecht auch die Version des Augsburger Kreidekreises. Das zweite Beispiel stammt aus Johann Peter Hebels Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes. Da verliert ein reicher Mann seinen Geldbeutel und bietet demjenigen, der ihn findet, 100 Taler als Belohnung an. Der Beutel wird tatsächlich gefunden, Inhalt 700 Taler. Aber der reiche Mann behauptet, es wären ursprünglich 800 Taler in dem Beutel gewesen, deshalb hätte der Finder seinen Finderlohn schon eingesteckt. Das Ganze kommt vor den Richter. Was für ein Urteil soll er fällen? Hier steht Aussage gegen Aussage und die Gesetze helfen ihm nichts. Also sagt der Richter, wenn der Mann einen Geldbeutel mit 800 Talern verloren hat, aber nur einer mit 700 Talern gefunden wurde, dann kann das ja nicht der Geldbeutel dieses Mannes sein. Also müssen wir abwarten, ob jemand einen Geldbeutel mit 800 Talern zurückbringt. Den Geldbeutel mit 700 Talern kann der Finder behalten, denn niemand hat einen solchen Verlust gemeldet. Drittes Beispiel, etwas komplexer, aus einer indischen Sammlung von Erzählungen. Ich gebe hier die Kurzversion. Ein junger Mann ist so in eine Frau verliebt, dass er einer Göttin verspricht, ihr seinen eigenen Kopf zu opfern, wenn er diese Frau bekommt. Der Mann hat einen Freund, der ihm hilft, diese Frau tatsächlich auch zu heiraten. Jetzt kommt der zweite Teil der Geschichte. Der junge Mann muss ja sein Versprechen der Göttin gegenüber halten, wie bei der Prinzessin mit dem Frosch. Also macht er zusammen mit seiner Frau und seinem Freund einen Ausflug zum Tempel der Göttin. Der Mann sagt ihnen, sie sollen draußen warten. Dann geht er allein hinein und schlägt sich mit dem Schwert den Kopf ab, wie er es versprochen hat. Nach einer Weile schaut der Freund im Tempel nach, sieht den Mann mit dem abgeschlagenen Kopf und sagt sich, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann werden mich alle für den Mörder dieses Mannes halten. Der Freund ist klug genug, nicht in diese Falle zu tappen, aber entgehen kann er ihr auch nicht, also schlägt er sich auch den Kopf ab. Jetzt kommt die Frau in den Tempel, sieht zwei tote Männer ohne Kopf und zwei Köpfe. Ihr einziger Wunsch? Ebenfalls sterben. Aber bevor das geschieht, erscheint die Göttin, die von der Entschlossenheit der Frau beeindruckt ist, und sagt ihr, sie hätte einen Wunsch frei. Sie wünscht sich natürlich, dass diese beiden Männer wieder lebendig werden. Gut, sagt die Göttin, dann setzt du ihnen einfach wieder die Köpfe auf und sie werden lebendig. Die junge Frau ist ganz aufgeregt wegen dieser Wiederbelebung. Und so passiert es, dass sie den Kopf ihres Ehemannes auf den Körper des Freundes setzt und den Kopf des Freundes auf den Körper des Ehemannes. Die beiden Männer werden sofort lebendig und fangen an, miteinander zu streiten, wer denn jetzt der Ehemann wäre. Der mit dem richtigen Kopf oder der mit dem richtigen Körper? Das Ganze kommt vor den Richter. Der entscheidet, dass der Kopf der vornehmste Teil des Menschen ist, so wie der König der vornehmste Teil des Volkes ist und bestimmt dadurch den Ehemann. In einer Variante der Erzählung ist die Frau auch noch schwanger, ganz sicher durch Verkehr mit dem Körper ihres früheren Ehemannes. Wer gilt denn jetzt als rechtmäßiger Vater? Der mit dem richtigen Kopf oder der mit dem richtigen Körper? Die Entscheidung des Richters, der mit dem richtigen Kopf. Da die Frau verheiratet ist, gelten alle ihre Kinder als Kinder des Ehemannes, selbst bei außerehelicher Zeugung. Der Mann mit dem richtigen Kopf und dem falschen Körper muss also für das Kind sorgen, als wenn es sein eigenes wäre. Thomas Mann hat übrigens aus dieser Geschichte eine Erzählung gemacht, die vertauschten Köpfe von 1940. Was in allen drei Beispielen auffällt, das Urteil kann nicht einfach gefällt werden, indem man Gesetze und Paragraphen zitiert. Vielmehr geht es um eine Art inwendiges Verstehen des Ganzen, um Menschenkenntnis. Es geht um eine Weisheit, die sich am Sinn orientiert und nicht am Buchstaben. Diese Weisheit muss man sich leisten können. Und sie lässt sich nicht auf die Kategorien von Gut und Böse reduzieren. Die Lebenswirklichkeit ist meist viel komplizierter. Hier als kleine Hausaufgabe eine wahre Geschichte in abgewandelter Form. Ein Mann möchte 50 Gramm Kokain kaufen, er telefoniert mit einem Dealer und die beiden verabreden sich auf dem Hauptbahnhof. Was sie nicht wissen, die Polizei beobachtet das Ganze. Bei dem Treffen gibt der Mann dem Dealer eine große Summe Bargeld und der Dealer gibt dem Mann ein kleines Päckchen mit weißem Pulver. In dem Moment schreitet die Polizei ein und verhaftet beide wegen unerlaubten Drogenbesitzes und Drogenhandel. Es stellt sich heraus, dass in dem Päckchen gar kein Kokain war, sondern Waschpulver. Daraufhin verklagt der Dealer die Polizei wegen seiner unbegründeten Haft. Das Gericht verklagt den Dealer wegen arglistiger Täuschung und Wucher, weil er für 50 Gramm Waschpulver nicht mehrere tausend Franken verlangen kann. Und der Mann, der eigentlich illegal das Kokain kaufen wollte, verklagt den Dealer wegen vorsätzlichen Betruges und die Polizei wegen der ungerechtfertigten Verhaftung. Jetzt sind Sie gefragt, um hier ein weises Urteil zu fällen. Wir folgen weiter den Spuren der Weisheit in der nächsten Folge. Seien Sie dabei in einer Woche, immer mittwochs, immer 15 Minuten oder jederzeit auf der Podcast-Homepage.